Hörgeld, der Trading Podcast.
Die Börsenkurse fallen aktuell und die wirtschaftlichen Daten in den USA trüben sich ein. Kommt es jetzt zu einer Rezession und zu einem Crash an der Börse? Und was bedeutet das für dein Aktiendepot? Darum geht es in der heutigen Folge. Wie immer dienen die Informationen in diesem Video oder Podcast ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Der S&P 500 hat knapp 6% seit seinem Hoch verloren und der Technologieindex Nasdaq 100 knapp 11%. Wie geht es jetzt weiter? Schauen wir uns dazu als erstes die Wirtschaftsindikatoren an. Wir sehen hier die Inflationsrate in den USA über die letzten Jahrzehnte. Die kommt hier gut zurück. Die Gesamtinflation beträgt zurzeit knapp 3% und die Kerninflation, also ohne Nahrungsmittel und Energie, die liegt bei knapp 3,3%. Die Inflationserwartung ist auch im grünen Bereich. Wir sind hier bei 2,19%. Das ist ein wichtiger Faktor, denn wenn alle eine höhere Inflation erwarten, dann hat das auch so einen Self-Fulfilling-Prophecy-Charakter. Das heißt, es wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung und daraus entsteht ein entsprechender Inflationsdruck. Davon kann momentan keine Rede sein bei 2,19%. Die Leitzinsen, die wurden ja drastisch angehoben, liegen momentan bei 5,5%. Und die Erwartung des Marktes ist aktuell mit 78% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in der nächsten FED-Sitzung im September um 0,25% gesenkt werden. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die ist aktuell im freien Fall, insbesondere auch als Konsequenz aus der aktuellen FED-Sitzung vom Mittwoch, wo ja eine entsprechende Zinssenkung für den September in Aussicht gestellt wurde. Wir sehen jetzt hier in diesem Chart, wie gut oder weniger gut es der Federal Reserve in den letzten Jahrzehnten gelungen ist, nach einem Zinserhöhungszyklus eine weiche Landung für die Wirtschaft hinzukriegen. Wir sehen jetzt hier in Blau den S&P 500, wir sehen hier in Orange die Leitzinsen und hier in Grün eingefärbt die Zeiten von Rezessionen in den USA. Und wir sehen, dass in den allermeisten Fällen nach einem Zinserhöhungszyklus die Wirtschaft in eine Rezession geschlittert ist. Das heißt, eine weiche Landung ist nicht gelungen. Und zwar war das jetzt hier in 8 von 10 Fällen der Fall. Innerhalb der letzten 50 Jahre. Zweimal hat es funktioniert, 8-mal nicht. Die Frage ist, wie wird es diesmal ausgehen? Wird es der Fed gelingen, hier eine weiche Landung für die Wirtschaft hinzubekommen? Schauen wir auf die Liquidität. Wir sehen jetzt hier die Bilanzsumme der Fed. Das heißt, das ist der Wert der Vermögenswerte, die die Federal Reserve in ihren Büchern hat. Darunter fallen Staatsanleihen, darunter fallen andere Währungen, darunter fällt Gold und vieles mehr. Und wir sehen, wir hatten hier im Peak einen Wert von 9 Billionen US-Dollar und das wird sukzessive jetzt abgebaut seit Mitte 2022. Das heißt, damit wird der Markt Liquidität entzogen und das bedeutet grundsätzlich erstmal Gegenwind für die Börsen an der Stelle. Auch die Geldmenge M2, also die im Umlauf befindliche Geldmenge, ist ein wichtiger Indikator für die Börse. Und diese Geldmenge schrumpfte ab Mitte 2022 und zwar erstmals seit Aufzeichnung. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, dass die Geldmenge stetig gestiegen ist. Die Frage war immer nur, wie stark oder wie wenig stark steigt sie. Seit 2022 haben wir tatsächlich ein Schrumpfen der Geldmenge. Aktuell, ich zoome hier mal ein bisschen rein, steigt sie wieder etwas, aber wir sind immer noch unter dem Niveau von 2022. Es wird schon seit langem viel über die Zinskurve gesprochen. Wir haben es hier aktuell mit einer inversen Zinskurve zu tun. Das heißt, die Zinsen für länger laufende Staatsanleihen sind niedriger als die Zinsen für kürzer laufende Staatsanleihen. Und das ist keine normale Situation. Normalerweise soll es ja umgekehrt sein. Das heißt, wenn ich dem Staat mein Geld längerfristig zur Verfügung stelle, dann kann ich da höhere Zinsen erwarten, als wenn ich das nur kurzfristig mache. Das wäre also eine normale Zinsstruktur. Das ist derzeit nicht der Fall, seit längerem schon nicht der Fall. Wir haben es hier mit einer inversen Zinsstruktur zu tun und wir sehen jetzt hier mal, den Spread, also die Differenz zwischen der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, US-Staatsanleihen und der Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihen. Wir sehen also, diese Differenz ist negativ, wir sind hier unter Null. Und das war in der Vergangenheit ein sehr guter vorlaufender Indikator für Rezessionen. Wir sehen jedes Mal, wenn diese Differenz unter Null war und sich dann wieder über Null bewegt hat, kam es im Anschluss zu einer Rezession. Wir sind momentan auf dem Weg in Richtung über Null, kommen von deutlich unter Null. Und auch hier ist natürlich die Frage, wird es auch diesmal in eine Rezession münden? Und wir sehen jetzt hier nochmal die Zinskurve zusammen mit dem S&P 500 in den Rezessionszeiten. Und hier ist natürlich auch deutlich zu sehen, dass eine Rezession mit mehr oder weniger deutlichen Rückgängen an der Börse einhergeht. Aus dieser Zinsstruktur kann man tatsächlich auch eine Rezessionswahrscheinlichkeit ableiten. Es gibt ein entsprechendes Modell, das sehen wir hier. Das basiert jetzt auf der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen und der Rendite der 3-monatigen Staatsanleihen. Und wir sehen, wir haben es ja aktuell mit einer Rezessionswahrscheinlichkeit von 56% zu tun, mit Sicht auf die nächsten 12 Monate. Auch die Kreditvergabe der Banken ist natürlich ein wichtiger Indikator. Das heißt, wenn die Banken restriktiver werden bei der Vergabe ihrer Kredite, dann bedeutet das natürlich für die Unternehmen, dass es schwieriger wird, sich Geld zu beschaffen, sich zu finanzieren. Und auch das war in der Vergangenheit ein sehr guter Indikator, und zwar ein vorauslaufender Indikator bezüglich Rezessionen. Wir sehen das hier, wann immer also die Banken per Saldo ihre Kreditvergabe eingeschränkt haben, kam es im Anschluss zu einer Rezession. Wir haben auch aktuell die Situation, dass die Kreditvergabe stark eingeschränkt wurde. In den letzten Monaten hat sich das wieder etwas gebessert. Aber zunächst mal ist dieser Indikator stark angesprungen. Auch die Arbeitslosenrate ist ein wichtiger Indikator. Wir sehen hier die US-Arbeitslosenrate. Und wann immer sie entsprechend gestiegen ist von einem Tief, hat die Rezession nicht lange auf sich warten lassen. Und auch aktuell haben wir die Situation, die Arbeitslosenrate ist aktuell bei 4,3%, deutlich über dem Tief von 3,4% ungefähr, was wir schon hatten. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt der Vorbote für die Rezession? Dasselbe bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, das sehen wir hier nochmal. Da haben wir dasselbe Muster, das heißt, wann immer die von einem Tief entsprechend ansteigen, kam es im Anschluss zu einer Rezession. Das ist jetzt hier aktuell noch nicht der Fall, aber bei den Folgeanträgen für Arbeitslosenhilfe können wir das deutlich sehen. Auch das ist natürlich ein entsprechender Vorlaufindikator in Sachen Rezession. Wenn dieser Indikator anspringt, dann bedeutet das, dass es einfach schwieriger wird, einen Job zu finden. Und der ist mittlerweile deutlich angesprungen, das sehen wir hier. Und auch bei den Permanent Job Losers, also bei denjenigen, die den Job auf Dauer verlieren, sehen wir hier einen deutlichen Anstieg mittlerweile. Und auch das war in der Vergangenheit ein zuverlässiger, vorlaufender Indikator für eine Rezession. Was wir hier sehen, ist der sogenannte Lie-Index. Der wird einmal im Monat vom Conference Board ermittelt. Das ist ein komplexer Wirtschaftsindikator, in den viele unterschiedliche Werte einfließen. Von Baugenehmigungen über Auftragseingänge bis hin zum Aktienmarkt und vieles mehr. Und wir sehen, wann immer der in der Vergangenheit von einem Hoch angefangen hat zu fallen, kam es im Anschluss zu einer Rezession. Die Rezession, die sehen wir jetzt hier in Grau im Hintergrund. Und dieser Indikator fällt seit vielen Monaten massiv. Und auch hier deutet das Ganze auf eine Rezession hin. Es gibt ja eine ganz interessante Signallogik, die hier drüber gelegt wurde. Man hat hier einen gleitenden Durchschnitt über diesen Lie-Index gelegt und dort nochmal die Veränderung, also die Rate of Change, die prozentuale Veränderung dieses gleitenden Durchschnitts über die letzten 6 Monate sich angeschaut. Und hier kann man sehen, wann immer also diese Rate of Change unter Null fällt und hier rot wird, dann sieht man, dass die Vorlaufzeit bis zur Rezession dann zwischen 2 und 15 Monaten lag. Der Indikator ist seit geraumer Zeit hier unter Null gefallen und deutet hier natürlich auch in Richtung Rezession. Ein Blick auf die Anlegerstimmung, das Sentiment. Jetzt durch die letzten 2 Tage sind wir hier im 4-Bereich. Das heißt, es herrscht Angst, aktuell, wir haben es jetzt hier nicht mit einer überbordenden Stimmung zu tun. Schauen wir uns die Bewertung des Aktienmarktes an. Wir sehen jetzt hier die Entwicklung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, also des PE-Ratios, und zwar bezogen auf die künftig erwarteten Gewinne für die nächsten 12 Monate über die letzten 10 Jahre. Und wir sehen, wir sind hier aktuell sowohl über dem 10-Jahres-Durchschnitt, was also das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft, als auch über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Und von der Seite relativ sportlich bewertet. Hier sehen wir jetzt die Entwicklung der erwarteten Gewinne bei den S&P 500-Unternehmen für die nächsten 12 Monate im Verhältnis zur Entwicklung des S&P 500-Indexes. Und wir sehen, da gibt es Phasen, in denen der Index den erwarteten Gewinnen hinterherläuft und andere Phasen, in denen der Index den erwarteten Gewinnen vorausläuft. Das war nach Corona der Fall und das ist auch aktuell der Fall, wo also die Kurse den erwarteten Gewinnen wieder deutlich vorausgeeilt sind. Wie sehen die Gewinnschätzungen aus für dieses Kalenderjahr? Hier geht man aktuell von einer Steigerung von 10,9% aus für 2024 bei den S&P 500 Unternehmen und für das kommende Jahr von einer Gewinnsteigerung von 14,8%. Das sind also ordentliche Werte. Sehen wir jetzt auch nochmal hier in dieser Grafik, wie sich diese Gewinnschätzungen für 2024 entwickelt haben. Die wurden jetzt in den letzten Wochen etwas nach unten korrigiert. Und hier die Entwicklung der Gewinnschätzungen für 2025, die sind jetzt seit Wochen einigermaßen stabil. Und in Summe eben aktuell 14,8% höher. Es herrscht ja auch aktuell so eine Vorstellung, dass sobald die Zinsen gesenkt werden, die Börsen einbrechen würden. Und wir sehen das jetzt hier nochmal über die letzten 40 Jahre. Das kann man so 1:1 nicht bestätigen. Wir sehen hier unten in Orange die Leitzinsen und hier den S&P 500. Und ich habe jetzt hier grau eingezeichnet die Zeitpunkte, an denen die Leitzinsen gesenkt wurden. Wir sehen das hier Mitte der 80er Jahre. Da ist der S&P munter weiter gestiegen. Dann gab es hier eine Zinssenkung Ende der 80er Jahre. Auch da kam es erstmal noch zu weiteren Kursanstiegen. Genauso Mitte der 90er Jahre eine Zinssenkung, gefolgt von deutlichen Anstiegen im S&P 500. Dann hat man hier eine Zinssenkung zur Jahrtausendwende. Da hatte der S&P 500 schon angefangen zu fallen. Das war ja die New Economy Blase, die da hier im vollen Gang war. Und dann die nächste Zinssenkung in 2007, kurz vor der Finanzkrise. Auch hier kam es zu einem entsprechenden Einbruch des S&P 500. Und hier die letzte Zinssenkung um 2019 rum, wo der S&P weiter angestiegen ist. Das heißt, es gab hier zwei Situationen, die zu einem deutlichen Einbruch führten. Das eine war zur Jahrtausendwende mit dem Platzen der New Economy Blase. Der S&P ist dort 51% eingebrochen und dann zur Finanzkrise mit einem Einbruch von 58%. Aber, das ist der wichtige Punkt dabei, die Zinssenkungen waren natürlich nicht die Ursache für den Einbruch der Börsen, sondern die Gründe dafür waren fundamentaler Natur, ja, das heißt das Platzen einer Blase oder eben die Finanzkrise. Und die Notenbank hat reagiert auf diese fundamentale Situation und die Zinsen gesenkt. Aber die Zinssenkung per se ist kein Auslöser für einen Börsencrash. In den USA wird ja alle 4 Jahre gewählt. Man spricht vom sogenannten Presidential-Zyklus. Man sieht jetzt hier, wie sich der S&P 500 in einem Wahljahr entwickelt hat. Wir haben dieses Jahr wieder Wahlen in den USA und das reicht jetzt hier zurück bis 1950. Das heißt, es ist der durchschnittliche Kursverlauf des S&P 500 während eines Wahljahrs. Und ich habe das jetzt hier mal übereinander gelegt mit dem aktuellen Kursverlauf des S&P 500 in diesem Jahr. Und dann sehen wir, dass sich der Index dieses Jahr nicht wirklich an diesen durchschnittlichen Verlauf hält. Wir sind also zum einen hier deutlich stärker gestiegen, als das in Summe zu erwarten wäre. Es sollte eigentlich hier im März ein erstes Tief geben. Da hatten wir ein deutliches Hoch. Dann hier so ein weiteres Zwischentief Ende Mai. Auch da hatten wir kein Tief, sondern ein Hoch in diesem Jahr. Und das aktuelle Tief, was wir momentan haben, das korrespondiert ganz gut mit diesen durchschnittlichen Tief über die letzten 50 Jahre. Und das sollte hier dann jetzt in Richtung eines Zwischenhochs Richtung September gehen. Da fehlt mir momentan etwas die Fantasie, was unsere aktuelle Situation betrifft, ob wir von hier aus jetzt tatsächlich Richtung September ein neues Hoch erreichen für dieses Jahr. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und ab September kommt dann wieder eine etwas volatilere Zeit und ein Rückgang hin zum Wahltermin, sodass wir hier Anfang November dann wieder ein Tief erreichen würden, von dem aus es dann Richtung Jahresende zum Jahreshoch geht. Also wie gesagt, der Index hält sich dieses Jahr nicht wirklich an diese durchschnittliche Entwicklung in einem Wahljahr. Aber stehen wir jetzt hier im S&P 500? Wir sehen jetzt hier in Rot gestrichelte 200-Tage-Linie und wir sehen jetzt hier in Grau durchgezogen einen EMA 55, also einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt über die letzten 55 Tage, Handelstage. Und bis einschließlich Mittwoch war das hier alles ziemlich unspektakulär. Wir hatten also eine Korrektur zu diesem EMA 55. Dieser hat als Unterstützung fungiert. Der Kurs ist dort erstmal abgeprallt. In Summe war das ein Rücksetzer von unter 5%. Aber dann kamen der Donnerstag hier und der Freitag mit scharfen Kurseinbrüchen. Und die wurden getriggert von einer Reihe von Wirtschaftsdaten. Wir hatten zum einen die Arbeitslosenanträge, die hier mit 249.000 deutlich höher ausgefallen sind als erwartet. Wir hatten den ISM-Index, der mit 46,8 deutlich unter den Erwartungen von 48,8 blieb. Der ISM ist eine Umfrage unter den Einkaufsmanagern im verarbeitenden Gewerbe und ist ein Indikator für die weitere Entwicklung in der Industrie. Und wir sehen hier dieser PMI, der bewegt sich schon seit Ende 2022 hier die meiste Zeit unter 50, und unter 50 bedeutet, dass man hier von einer Kontraktion in der Industrie ausgeht, und der aktuelle Wert war hier einfach nochmal eine deutliche negative Überraschung. Das hier war die Erwartung mit 48,8 und rausgekommen sind hier 46,8. Und dann kamen am Freitag noch die Beschäftigungszahlen. Hier gab es nur einen Zuwachs von 114.000, erwartet hatte man 176.000 und genauso bei der Arbeitslosenrate, hier ging man von 4,1% aus, gemeldet wurden am Freitag 4,3%. So, und das alles zusammengenommen hat zu einem Shift des Narrativs geführt, das heißt zu einer Veränderung der vorherrschenden Story am Markt. Bis dato lautete die Story, die Inflation ist im Griff, die Wirtschaft läuft, die Zinsen werden gesenkt. Man spricht von einem sogenannten Goldilocks-Szenario, also von einem Goldlöckchen-Szenario, also eine optimale Konstellation für die Börse. Mittlerweile lautet das Narrativ, die Fed senkt die Zinsen zu spät und es droht eine Rezession. Okay, was bedeutet das nun alles für den weiteren Verlauf an den Börsen? Wie geht's jetzt weiter? Zunächst mal muss man festhalten, dass es nicht möglich ist, eine Rezession und deren Beginn systematisch zuverlässig vorherzusagen. Das schaffen die besten Volkswirte nicht und ich kann das natürlich auch nicht. Aber Fakt ist, dass eine Reihe von Wirtschaftsindikatoren auf eine Rezession hindeuten. Und Fakt ist auch, dass weiche Landungen der Wirtschaft nach einem Zinserhöhungszyklus in der Vergangenheit die Ausnahme waren. Wie aber dieses Spiel diesmal ausgeht, muss man abwarten. Schauen wir uns jetzt konkret den Technologieindex Nasdaq 100 an. Wir hatten hier bis einschließlich Donnerstag einen ähnlichen Verlauf, einen sehr ähnlichen Verlauf, wie bei der Korrektur im April. Wir sind im April unter den EMA 55 gefallen, sind dann im Zickzack zum EMA 55 wieder hochgelaufen, da konnte nicht gehalten werden, dann ging es hier wieder nach unten, um dann letztendlich hier in Richtung neuer All-Time-Highs zu gehen. Und genauso war es diesmal. Wir sind unter den EMA 55 gefallen, sind im Zickzack hier wieder bis zum EMA 55 hoch. Der konnte nicht gehalten werden und es ging hier wieder nach unten. Und dann kam das Gap am Freitag. Aktuell steht der Index jetzt am SMA 150 und ist hier auch erstmal abgeprallt. Und es kann jetzt durchaus sein, dass es hier zu einer kurzfristigen Erholung kommt in Richtung EMA 55, der hier entsprechend runterkommt. Und wir dort wieder abprallen in Richtung SMA 150 oder auch in Richtung der 200-Tage-Linie hier. Und das Ganze kann sich durchaus über mehrere Wochen und Monate ziehen, so wie wir das auch in 2023 gesehen haben, wo wir eine Korrektur in Richtung des SMA 200 hatten, die Mitte Juli begann und Ende Oktober zu Ende war. Aber dass wir diese Korrektur jetzt kurzfristig hinter uns lassen und der Index sich wieder zu neuen All-Time-Highs aufmacht, das halte ich momentan für unwahrscheinlich. Ich sehe momentan keine Phase für aggressive Aktienkäufe. Ich denke, die kommenden Wochen an den Börsen werden voraussichtlich steiniger und ich habe deshalb auch am Donnerstag meine Trendfolger-Depots entsprechend abgesichert. Die Geschichte geht weiter.